Herzlich willkommen zu Super Queer, der Podcast. Heute bin ich hier mit Serap.
Hallöchen.
Schön, dass du da bist. Mein Name ist Rebecca. Jetzt heute mal ein bisschen anderes Thema. Ich rede ja normalerweise mit Leuten immer sehr viel über eher exklusiv queere Themen und aber auch feministische Themen. Und deswegen, um so ein bisschen den Bogen zu spannen, in letzter Zeit ist in den Medien besonders präsent gewesen, dass auch die Gewalt gegen queere Menschen ansteigt. Das ist eine sehr, sehr traurige Tendenz und ehrlich gesagt auch sehr verunsichernd. Also es macht mir, weiß nicht, wie es dir geht, aber mir macht es schon auch Angst. Und deswegen wollen wir heute mal drüber reden, ja, was ist denn die Gewalt, die wir nicht sehen wollen und von wem geht die aus?
Genau. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben ja uns schon ein paar Mal vorher unterhalten.
Genau.
Und festgestellt, dass das nicht nur bei so einem Themenbereich bleibt, sondern man da ganz viele Deckel auf einmal hochlüpfen und sich wirklich verzetteln kann eigentlich. Und das ein sehr komplexes Thema ist.
Ja, voll. Genau, wir saßen nämlich vor ein paar Wochen zusammen und haben uns halt genau über dieses Thema unterhalten beim Pizzaessen. Und dann haben wir einfach gesagt, so, hey, eigentlich, das ist so ein wichtiges Thema, das müssen wir aufnehmen.
Das wird jetzt festgehalten.
Absolut. Und jetzt sind wir da. Ja.
Ja, und jetzt machen wir das Ding mal sichtbar.
Genau. So, am ehesten, also oder am einfachsten ist es vielleicht, so jede von uns kennt es ja so aus Alltagssituationen. Jede von uns hat schon mal im Alltag von Fremden, Bekannten oder sogar auch vielleicht Freunden, Familie, ja, unangenehme Erfahrungen gemacht, die übergriffig waren, verbal oder vielleicht auch sogar körperlich. Also ich kenne zumindest keine Frau, die das nicht schon mal erlebt hätte in irgendeiner Form.
Ja, richtig. Wenn man es sogar in Zahlen richtig ausdrücken möchte, ist jede dritte Frau betroffen.
Und das ist eigentlich ziemlich krass.
Ja. Also, und das ist ja nicht nur die Gewalt an sich oder die Belästigung an sich. Das sind ja nur die angezeigten Fälle. Also die Dunkelziffer ist ja eigentlich noch viel, viel verheerender.
Ja, und das ist ja auch was, also das vielleicht auch gar nicht so oft angezeigt wird, wenn es jetzt nicht total krass ist und für einen selbst eindeutig, weil in unserem Alltag ja so oft eigentlich Gewalt ausgeübt wird. Ich hätte jetzt schon fast passiert gesagt und das ist nämlich auch so ein Ding, dann wäre es nämlich total passiv, weil Gewalt passiert ja nicht einfach, sondern jemand übt Gewalt aus.
Richtig.
Und eine andere Person erlebt Gewalt selbst. Also es ist nichts Passives, was im Übrigen in der Medienberichterstattung auch oft auffällt. Eine Frau wurde ermordet. Und eigentlich müsste man sagen, also in den meisten Fällen Mann, also kann auch anders sein, aber in den meisten Fällen ein Mann hat eine Frau ermordet.
Richtig.
Der aktive Part fehlt mir da zum Beispiel
ja,
voll.
Ja, und man kann da super viel verändern mit der Formulierung eigentlich und auch die Perspektive wechseln.
Ja.
Und das, da versagen eigentlich unsere Medien schon in ihrer Art, Berichte zu erstatten. Und noch viel schlimmer ist eigentlich auch, dass wir uns an diese Wahrnehmungen jetzt so gewöhnt haben.
Ja.
Also man könnte ganz viel mit dieser Formulierung schon eigentlich in unseren Köpfen, in der Denke eigentlich schon viel anfangen zu verändern.
Absolut. Sprache verändert die Wahrnehmung,
ja.
Das ist auch nachgewiesen. Von daher, deswegen ist es ja auch wichtig, wie man sich ausdrückt. Und ja, finde ich auch zum Beispiel das Thema Gendern kann man hier einfließen. Das macht einfach einen Unterschied. Das ist nachgewiesen, das ist keine gefühlte Wahrheit. Um nochmal aber zurückzukommen zu der, jede dritte Frau hat schon mal Gewalterlebnisse, nur die angezeigten Fälle. Wenn wir jetzt zum Beispiel drüber sprechen, ich sitze jetzt in der U-Bahn und irgendein Typ belästigt mich. Weiß ich nicht, muss ja noch nicht mal anfassen sein, der belästigt mich verbal oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt nichts wäre, oder beziehungsweise könnte ich mir nicht vorstellen, sondern es war ja schon so, dass ich da halt dann nicht zur Polizei gehe und das anzeige, weil ich mir denke, ja, keine Ahnung, will ich jetzt den ganzen Stress, deswegen am Ende passiert sowieso nichts, außerdem, und plus ist es halt eigentlich, ehrlich gesagt, super normal, da, oder noch schlimmer, wenn du in irgendeinem Club bist oder so, das heißt, wenn jede Frau immer alles anzeigen würde, nur in der Theorie.
Richtig.
Boah, würde ich gar nicht, ehrlich gesagt, wahrscheinlich würde es einem total übel werden. Dann würde wahrscheinlich fast jede Frau.
Ja, da würde die Zahl mal gleich auf 1-1 gehen.
Ja.
Ja. So ist es. Und ich glaube, dass eben auch wir Frauen uns ja schon an so ein gewisses Level einfach gewöhnt haben. Dass wir manchmal gar nicht über gerade jetzt so ein Erlebnis in der U-Bahn das mehr hinterfragen oder so. Wir erzählen uns das vielleicht noch gegenseitig und sagen, boah, mir ist das letztens passiert oder so, aber da hört es dann auch auf.
Stimmt.
Und wirklich was dagegen tun, also da nehme ich mich nicht raus, mir ist das Gleiche auch schon mal passiert in der U-Bahn und ich fand die Situation eigentlich total, im Nachhinein total creepy. Mhm. Aber trotzdem, ich habe eigentlich nichts dagegen getan.
Ja.
Es hat mich tagelang beschäftigt. Ich habe es zwar meinen Freunden oder so auch erzählt, aber ich habe keine Bestrebungen irgendwie darin gehabt, da jetzt was zu verändern.
Ja.
Und deswegen ziehe ich da echt den Hut vor vielen jungen Frauen, die gerade auch in Deutschland super viel Mut auch haben, wie zum Beispiel dieses Mädel, weiß nicht, ob du es gesehen hast neulich auf Instagram, ich kriege jetzt ihren Namen oder so nicht zusammen, aber die war beim Joggen und irgendein Mann hat sie dabei gefilmt und jetzt will sie da auch eine Petition unterschreiben lassen, dass das auch im Gesetz mit verankert wird und aufgenommen wird, dass das auch schon unter Belästigung fällt.
Ja.
Also sie hatte da so ein Aha-Erlebnis und nimmt sich da jetzt den Mut zusammen, erstens mal das zu veröffentlichen, aber das dann dabei nicht zu belassen, weil sie konnte es gar nicht zur Anzeige bringen, weil sie war ja angezogen.
Ja, das ist eh so krass. Also ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Ich habe da heute tatsächlich auch einen Beitrag von Funk auf Insta gesehen, genau zu dem Thema, wahrscheinlich aufgrund des Falls, dass das erlaubt ist, auch Körperteile von jemandem einfach zu filmen, draußen zum Beispiel beim Joggen oder was weiß ich, solange die Person angezogen ist. Mhm. Und darüber hinaus, dass es auch gar nicht verboten ist, in der Sauna zum Beispiel Filmaufnahmen von nackten Leuten zu machen. Das hat mich richtig schockiert. Krass. Also zumindest stand es, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber Funk hat hoffentlich recherchiert, ist ja öffentlich-rechtlich.
Ja. Gehen wir mal davon aus.
Ja, und das fand ich auch richtig krass. Also, also das wäre jetzt was gewesen, wo ich gedacht hätte, also safe, darf man das nicht. Die ich mir so, hey, wenn ich in die Sauna gehe, dann gehe ich stark davon aus, dass niemand von mir Aufnahmen machen darf.
Ja, und dass ich mich da sicher fühlen kann.
Genau, dass es ein Safe Space ist. Ja. Und offensichtlich ist es ja zumindest gesetzlich nicht so.
Richtig, und da war echt sehr viel Luft noch nach oben in der Gesetzesgebung, aber auch, denke ich, auch in unserem eigenen Verhalten, das zu reflektieren. Mhm. Und da nehme ich uns Frauen nicht raus. Ich nehme aber vielmehr Männer auch mit in die Verantwortung, weil wir sehen das ja jetzt nicht nur in Bezug auf Gewalt gegen Frauen und Kinder, jetzt ja auch gegen queere Leute oder gegen Minderheiten an sich. Wir sehen, dass sich das total hochpotenziert. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Berichterstattung jetzt viel mehr möglich ist und dass wir alle Zugang zu jeder Art von Portalen auch haben, wo wir uns mal kurz mit ein paar Reels irgendwie meinen, jetzt zum Experten zu ausbilden, auszubilden. Aber es ist schon auffallend, dass der überwiegende Teil, was Gewalt oder von wem Gewalt ausgeht, in männlichen Gruppierungen stattfindet.
Ja.
Und da frage ich mich schon, wie kann es sein? Also wie kann es sein, dass wir alle eigentlich die Augen davor verschließen, dass wir, ich sage das jetzt so radikal, weil es wirklich teilweise ja auch so ist, wir können doch nicht anfangen, wenn ein Mädchen vergewaltigt wird, zu hinterfragen, was sie denn anhatte.
Ja.
Oder zu sagen, naja, der muss jetzt weniger bestraft werden, weil er hat seinen Beamtenstatus sonst verloren. Also es wird viel mehr Verständnis für den Mann als Täter aufgebracht, als Empathie für das Opfer.
Ja, und ist es nicht auch, also wovor ja Opfer oft Angst haben, wenn sie eine Anzeige machen, ist, dass ihnen nicht geglaubt wird. Oder eben, dass ihnen die Schuld zugeschrieben wird. Also, was hattest du an? Warst du betrunken? Warst du nachts alleine unterwegs?
Das klassische Victim-Blaming.
Genau, absolut. Oder hast du vielleicht geflirtet? Ganz ehrlich, also ist ja egal. Selbst wenn die geflirtet hat und betrunken gewesen ist und nackt auf dem Tresen gestanden ist, hat niemand das Recht, sie anzufassen, geschweige denn zu vergewaltigen. Aber also es ist ja schon so, wenn man auch so Kommentare liest unter solchen Berichten und so, gut, die Frage ist natürlich, wer fühlt sich dann immer dazu gemüßigt, solche Kommentare zu schreiben? Ist ja auch nicht die Mehrheit, aber trotzdem, dass dann Leute darunter schreiben, so ja, so in die Richtung, ja, die ist ja selber schuld, die hätte sich anders verhalten müssen, dass man dann nicht anfängt, das Problem mal beim Namen zu nennen, dass es meistens Männer sind, die Sexualverbrechen begehen und dass da eigentlich, ja, das scheint ja schon ein größeres Problem zu sein. Das ist ja kein Zufall, das fällt ja auf. Also das ist ja, wenn man sucht nach, ja, woher kommt das Problem, dann würde ja das als erstes einem ins Auge stechen. Mhm. Aber was in der Berichterstattung sehr oft erwähnt wird, ist dann halt, wenn der Mann einen ausländisch klingenden Namen hat oder vielleicht nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Also wenn es eine nicht deutschsprachige Staatsangehörigkeit ist, weil österreichische werden eigentlich auch nicht erwähnt oder Schweizer, keine Ahnung. Und das dann sofort irgendwie den Eindruck macht, ah ja, das Problem ist nicht bei uns.
Ja.
Das Problem ist nicht bei uns. Das Problem kommt von woanders. Das Problem ist fremd und es kommt zu uns hin.
Mhm.
Aber das Problem war schon immer hier. Das ist ja nichts Neues. Also ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des Patriarchats jemals eine Zeit gab, in der das anders gewesen wäre.
Nö. Und ich finde auch nicht, dass wir da das nur so in die Schublade nur bei uns in Deutschland jetzt irgendwie stecken dürfen, sondern das ist ein globales Problem.
Absolut.
Wenn du die Europakarte da anschaust, da habe ich neulich auch eine Studie gesehen, die auf der Europäischen Union, die machen da ja jedes Jahr auch eine Recherche dazu. Und da gibt es auch ein echt paradoxes Phänomen eigentlich, was die skandinavischen Länder angeht. Auf der Skala, also wenn die das Ganze in Zahlen aufschlüsseln, wie viel Gewalt gegen Frauen es in skandinavischen Ländern gab. Also zum Vergleich, Deutschland liegt bei ca. 26%, Skandinavien bei 49%. Und da war ich total überrascht und habe mich erstmal so gedacht, hä, in Skandinavien so viele Fälle von Gewaltausbrüche gegen Frauen, Kinder, häusliche Gewalt, so in die Richtung das Ganze. Ja, und was denkst du, woran das lag?
Wenn wird es mir angezeigt vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, genau.
Mehr Bewusstsein dafür, dass das angezeigt werden muss.
Das, oder? Aber auch, die haben halt viel mehr Gesetze, viel mehr Tools in die Richtung. Und ein ganz anderes Verständnis auch für, was Gewalt ist.
Mhm.
So, und dann hast du aber vielleicht eine Familie mit einem anderen Hintergrund, kulturell, religiösen Hintergrund, wo das ja teilweise auch sogar als Erziehungsmaßnahme inkludiert ist, dass Gewalt gegen Frauen ja eine Erziehungsmaßnahme ist. Teilweise auch im zum Beispiel religiös auch verankert sogar. Und das macht dann, finde ich, das Gesamtkomplex, wo beginnt Gewalt und warum wird die toleriert, wieso auch vielleicht verharmlost.
Ja.
Das muss man sich global anschauen und nicht nur jetzt bei uns in Deutschland, weil auch wir sind hier bunt.
Ja.
Auch wenn das andere vielleicht nicht gern so hätten, aber wir sind bunt und das heißt aber auch eben, dass alles, was es auf dieser Welt gibt, hier auch bei uns vertreten ist.
Ja.
Und da können wir nicht sagen, es geht uns nichts an oder das ist was Fremdes, das ist weit weg oder was auch immer. Nee, und das betrifft uns alle und natürlich vermischt sich das dann auch. Ja, dann wird halt ein deutsches Mädchen belästigt von Menschen mit Migrationshintergrund oder auch andersrum, dann wird ein junger Mann mit Migrationshintergrund vielleicht auch mal zum Held, ja, weil er da einschreitet. Ja. Also das kann man ja so gar nicht so strikt einfach so den Cut reinbringen.
Ja.
Das geht gar nicht.
Ja, voll. Aber was alle gemeinsam haben, ist meistens, ist es ein Mann.
Ja, das ist
das, muss man halt schon sagen.
Das
heißt, also eigentlich müsste man sagen, egal wie groß der kulturelle Unterschied, egal wie groß der religiöse Unterschied, da scheint es ja schon eine Gemeinsamkeit zu geben. Und das ist doch interessant.
Mhm. Aber das liegt auch schon daran, wenn du in die Erziehung zurückschaust, wir wachsen ja mit gewissen Stereotypen auch auf. Also wenn du schon von klein auf siehst, dass die Mama in der Küche steht, für die Versorgung der Familie, für den Haushalt, Einkauf und so weiter eben verantwortlich ist und sie dich ja auch schon in die Fittiche nimmt und sagt, jetzt hilf mir beim Tischdecken oder beim Abräumen oder beim Haushalt, weil du halt auch das Mädchen bist, dann wächst du ja schon mit so einem Rollenmodell irgendwie auf. Genauso auch in unseren Kinderbüchern zum Beispiel oder in irgendwelchen Karikaturen. Und dann siehst du eigentlich in der Regel so den Mann, der mit der Zeitung auf dem Sofa sitzt und der Fernseher läuft und der schaut sich die Zeitung an, während die Frau mit einem Haufen voll Geschirr irgendwie in der Küche steht oder so. Und das ist ja auch bis zuletzt noch, ich glaube sogar in den 70ern noch, wenn du dir mal die Werbung teilweise anschaust. Also ich kann mir nicht vorstellen heutzutage, dass sich zwei Frauen völlig aufgeregt und enthusiastisch über ein neues Reinigungsmittel unterhalten. Aber das waren so Werbeausschnitte.
Ja.
Und natürlich, das macht ja auch was. Das swappt ja total über in die Wahrnehmung. Und so wachsen wir auch auf, so sind wir ja auch erzogen worden, muss man ja sagen.
Worüber halt dann nicht gesprochen wird, jetzt nochmal zurück zu den 70ern, da ist ja dieses, da wurden ja dann Sachen erfunden, damit die Frau besser drauf ist, da mit ihrer ganzen Haushaltsarbeit. Mhm. Und dann muss sie ja, wenn der Mann von der Arbeit kommt, den auch noch glücklich machen, ja, weil sie hat ja nichts gemacht, er kommt ja gerade von der Arbeit, ja. Und da gab es doch dieses, wie hieß es denn, so ein Getränk, das im Grunde nur aus Alkohol bestand und das war so das Frauengetränk, also ich muss das vielleicht mal noch mal kurz nachschauen, irgendwas mit Gold, genau, also ich habe es gefunden, es heißt Frauengold und ich lese mal kurz vor von Wikipedia, war ein frei verkäufliches Arzneimittel zum Trinken, das ab 1953 als Stärkungsmittel rezeptfrei in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern angeboten wurde. Es wurde als Herz-Kreislauf-Tonikum mit beruhigender und stimmungshebender Wirkung beworben. Die Wirkstoffe waren Auszüge aus verschiedenen Pflanzen mit Wein. Der Alkoholgehalt betrug mindestens 16,5%. Also mit anderen Worten, Frauen wurde das quasi gegeben, damit sie ein bisschen besser drauf sind. Ja. Also werden eigentlich ständig besoffen.
Oh, ist das noch erwerblich, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich frage für einen Freund.
Falls du mal einen schlechten Tag hast beim Abspülen und Putzen. Genau. Und dann kommst du von deinem Job nach Hause und musst immer noch alles machen.
Ja, richtig.
Super nervig heutzutage.
Ja, aber jetzt guck dir das mal an. Ne? Dann erfindet man eher was in der Industrie für solche Zwecke.
Soll sie Drogen nehmen, wenn sie es nicht aushält.
Echt schräg. Ja, und da gibt es also bei uns natürlich sau viel Luft nach oben. Da hängen ganz viele Themenfelder, finde ich, zusammen. Das ist einmal unsere Gesetzesgebung, haben wir ja schon angesprochen. Genauso unsere Erziehung. Ja. Nicht nur zu Hause, sondern auch an Kitas, in der Schule. Ich denke, da ist echt sehr viel Bedarf, das auch entsprechend zu verändern. Mhm. Und das bringt mich auch genau an das wieder zurück, wie wichtig queere Menschen auch sind. Weil das bringt Veränderung in der Denke und Akzeptanz. Und so ist das Gleiche auch, wenn es um Thema Stereotype geht mit Gewalt oder was machen typisch Jungs, was machen typisch Mädchen. Wenn wir das nicht anfangen, in jungen Jahren bei jungen Menschen zu formen oder zu verändern, dann werden wir uns da eigentlich nie nach vorne entwickeln.
Genau, und verändern durch erstmal selber, dass sich das bewusst machen. Ja. Weil klar, wir sind ja auch so aufgewachsen, wir sind auch so sozialisiert und ich und du und alle von uns haben das richtig vieles, also vieles vielleicht schon bewusst gemacht, aber vieles auch noch unbewusst, so in unseren tiefsten Fasern drin. Ja. Und unbewusst geben wir das auch weiter. Und deswegen umso wichtiger, sich das immer wieder bewusst zu machen, zu reflektieren und sich selbst zu hinterfragen, gilt ja im Übrigen für alles. Also sowohl was das betrifft, als auch was Thema Rassismus betrifft und Queerfeindlichkeit und sämtliche Feindlichkeit gegenüber allen diesen Themen. Im Grunde ist ja so, das, was das alles gemeinsam hat, ist ja derselbe Gedanke eigentlich. Mhm. Eine Abwertung gegenüber anderen Menschen, weil ich entweder in einer privilegierten Situation bin und das Gefühl habe, mir wird irgendwas weggenommen von irgendwem oder, was weiß ich, irgendwelche ansozialisierten Abwertungen anderen gegenüber. Also es ist eigentlich dann dasselbe Kernproblem bei Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit oder nicht mal fremd. Ich will gar nicht mehr fremd sagen, es ist einfach Rassismus, weil es muss ja nicht mal fremd sein.
Richtig. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Und weil ich das mit den Queeren, mit der Queerfeindlichkeit oder der Akzeptanz, vor allem auch wenn es darum geht, in Schulen angesprochen habe, war, dass ich habe da auch neulich einen Beitrag gesehen, da ging es eben um Linkshänder in der Schule. Mhm. Die wurden ja damals in den 20ern und so weiter, das wurde ja nicht akzeptiert. Die wurden ja umerzogen und umtrainiert, weil das einfach nicht normal war. Und irgendwann aber hat man das ja akzeptiert und auch die Linkshänder sein lassen, weil das ist ja angeboren. Also es ist ja nicht, dass man sich das antrainiert, weil man jetzt von heute auf morgen beschließt, ich möchte jetzt Linkshänder werden, sondern das ist angeboren. Und da hat man etwas Angeborenes umtrainiert. Mhm. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dadurch, dass das in Schulen anerkannt wurde, akzeptiert wurde und auch dann mit aufgenommen wurde in den Lehrplan, das zu fördern oder auch dann einfach zu erlauben, hat sich dann auch das Mindset dazu geändert. Mhm. Sprich, die Akzeptanz war da.
Ja.
Und ich denke mir, wenn wir das auch in diesen Bereichen, was zum Beispiel Queerheit angeht oder Fremdenfeindlichkeit oder Gewalt gegen egal was, ja, Tiere, Menschen, wurscht, wenn wir da die Perspektiven mal ändern würden und auch Lehrkräfte anders die Kinder an sowas rantragen dürften. Ich bin mir nämlich sicher, dass es sehr viele Schulen gerne machen würden, aber ja, die sind ja auch an Lehrplan und an gewisse Regeln und so weiter, Schulordnungen gebunden. Ich glaube, da gibt es so viel, was man da eigentlich noch in der Gesellschaft auch ändern könnte. Mhm. Und wenn man sieht, dass es eigentlich, also die Gewalt, die von Männern zum Beispiel ausgeht, oder Männer allgemein, also das heißt hier nicht so eine männerfeindliche Podcast irgendwie oder so eine Folge irgendwie so eine Form annehmen, aber es sind halt Statistiken, über die wir da sprechen, und da gibt es auch Statistiken darüber, wie viel ein Mann eine Gesellschaft eigentlich kostet.
Mhm.
Und auch viel zurückzuführen auf das gewalttätige Verhalten. Und das sind verheerende Zahlen im Vergleich zu Frauen.
Mhm.
Männer verursachen viel mehr Verkehrsunfälle, weil sie deutlich aggressiver im Straßenverkehr unterwegs sind. Also ergo auch die Versicherungen werden da entsprechend natürlich mehr zur Kasse gebeten. Es gibt viel mehr Gewaltdelikte durch Männer ausgeübt. Es gibt viel mehr Männer in Gefängnissen, auch das kostet.
Was das? Das kostet sehr viel.
Oh ja. Und wenn man das ganze Geld, was man da dafür eigentlich ausgibt, da ansetzen würde, um vielleicht junge Menschen oder auch Erwachsene, junge Erwachsene, es ist ja nie zu spät, irgendwie da was zu verändern an sich, dass man da einfach viel mehr Geld da rein investiert, in den Erziehungsbereich, Entwicklungsbereich.
Ja.
Ich glaube, da könnte man auf lange Sicht viel, viel mehr in der Gesellschaft verändern und das auch global betrachtet.
Absolut. Ja. By the way, ich habe den Bericht auch gesehen, 63 Milliarden Euro im Jahr. Und das...
Ja,
dass genau. Nur durch Männer mehr verursacht wird an Kosten durch eben dieses auffällige, teure Verhalten, sage ich jetzt mal.
Und dann sagen die Männer immer, wir kosten so viel.
Ja, dann sagen die, ja, Frauen kann ich Auto fahren. Die Statistik sagt was anderes. Die Unfälle werden. Genau, aber würden hier manche Leute würden jetzt sagen, ja, aber das ist halt in der Natur des Mannes. Also der kann ja quasi gar nichts dafür, dass der aggressiv ist und so, weil das ist ja, weil das so männlich ist.
Mhm.
So. Das würden jetzt viele wahrscheinlich sagen. Wenn
ja, ich kann mir vorstellen, dass die bis jetzt zugehört haben, da in manchen Bereichen vielleicht anders denken oder trotzdem dann ein Ja-Aber finden zu den Sachen, die wir jetzt so besprechen. Ich denke, das ist aber der falsche Ansatz. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich reflektiert, egal ob Männlein oder Weiblein. Und wie ich es auch anfangs gesagt habe, da nehme ich mich auch nicht raus. Da sollten wir Frauen uns auch in die Pflicht nehmen. Aber genauso dürfen das die Herren auch mal bitteschön machen. Und ich glaube nicht, dass... Also weißt du, das eine Geschlecht braucht das andere ja auch. Wir sind eine Gesellschaft. Wir brauchen einander. Keine Gesellschaft wäre schön ohne Männer und keine Gesellschaft wäre schön ohne Frauen. Wir brauchen einander und das ist auch Vielfalt letzten Endes. Und ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man irgendwie alles immer so splittet und separiert irgendwie betrachtet oder ausgrenzt. Nein, die Dinge, die vermischen sich ineinander. Spätestens dann, wenn es in unsere Gesellschaft übergeht. Weil da trifft man immer auf das andere Geschlecht in irgendeiner Form. Es kann der Mitarbeiter sein, es kann der Chef, also es kann egal wo sein. Oder auch einfach der Kassierer, die Kassiererin, ist egal wo. Ich denke, dass das einfach wichtig ist, sich selbst an die Nase zu fassen und da jetzt nicht irgendwie, ja, nur Männer sind schlecht oder so, das eine schlecht zu reden oder aber auch genauso nicht Opfer irgendwie schlecht zu reden. Naja, die hatte halt dementsprechend die falsche Kleidung an, hätte sich halt nicht so aufreizend angezogen und wäre noch nachts um 12 rumgelaufen. Da gibt es eine Ausstellung, ich weiß jetzt nicht wo in Deutschland, genau irgendwo im Osten, da gibt es eine Ausstellung über Sexualstraftaten, wo die Kleidung der Opfer ausgestellt wird. Und weil das immer wieder so ein Thema ist, dass die Kleidung wohl ganz viel anscheinend ausmacht, was Frauen so getragen haben während...
Ja, laut Aussage von Menschen, die davon lesen, dass ein Mann eine Frau vergewaltigt hat und dann die typischen Fragen kommen,
richtig.
Was hatte sie an?
Richtig. Und es ist erschreckend, Die Kleidung ist nämlich scheißegal.
Überraschung.
Ja, surprise, surprise.
Liegt wahrscheinlich nicht daran. Vielleicht
gespoilert. Genau.
Spoiler Alert.
Ja.
Ja.
Und es ist auch völlig unerheblich, wie kindlich oder bieder die Klamotten waren oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Und ich finde es eigentlich erschreckend, dass wir uns so viel Gedanken darüber machen, was das Opfer falsch gemacht haben könnte, als die Sache an sich zu sehen, dass es falsch war, was der Täter gemacht hat.
Genau. Und kein Wunder, dass viele sich nicht trauen, eine Anzeige zu machen, ja, weil sie Angst haben, ihnen wird nicht geglaubt, weil man merkt es ja auch in Diskussionen darüber, dass Richtig. Die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ihnen die Schuld zugeschoben wird Richtig. Oder dass die Verantwortung bei ihnen liegt.
Ja,
ja, und da traumatisiert für das restliche Leben und zusätzlich sind sie noch schuld. Und vielleicht gibt es auch Leute, die das dann vielleicht auch noch selber glauben, wenn das genug Leute ihnen so sagen. Und plus, du hast es vorhin angesprochen, Erziehung, Sozialisation. Also ich würde jetzt mal sagen, also ich kenne das auch so, als weibliche Person wächst man auf und einem werden dann von den Eltern oder Großeltern Tipps gegeben, ja, dann pass bitte auf. Und
wir alle kennen sie. Jetzt werden genau. alle Mädels nicken und sagen,
und wenn du einen
ja.
Rock anhast, genau. bitte pass auf, dass du die Beine zusammen und so weiter und pass auf mit dem Ausschnitt und dass das T-Shirt nicht so kurz ist.
Wechsel die Straßenseite, wenn
genau.
jemand
Richtig.
Kommt.
Tausend Tipps, wir ja. haben das alle schon gehört. Hier, nimm den Schlüssel mit zwischen den ja. Fingern und alles mögliche. Es gibt so viele Trainings, wie Frauen Selbstverteidigung oder irgendwie Leuten aus dem Weg gehen können oder deeskalieren sind. Ich weiß nicht, wie viele Trainings Männer besuchen, um ihre Aggressionen anders zu channeln.
Ja.
Aber die sind ja offensichtlich da. Das hat ja auch einen Grund. Und das ja. ist auch scheiße. Aber das wäre doch der Ansatzpunkt, dass man versucht, bevor das Problem entsteht,
ja.
an der Ursache was zu machen.
Absolut.
Und nicht zu versuchen, weil Gewalt wird immer ausgeübt von Menschen, die Gewalt ausüben werden, unabhängig davon, was du versuchst zu tun, um nicht gerade zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Ja, und da würde ich mir viel mehr so einen Perspektivenwechsel mal wünschen. Gerade was du auch angesprochen hast mit dem, da müssen wir Frauen uns auch an der Nase packen, ja. Es ist am Ende, klar, wir geben uns super tolle Tipps, ja, ruf oder tu so an, als würdest du telefonieren und so weiter, ne. Aber warum ändern wir mal nicht die Perspektive und bringen unseren Jungs mal bei, Gentleman zu sein? Zu sagen, Junge, wenn du heute Nacht unterwegs bist, Sohn, dann, wenn dir da ein Mädchen entgegenkommt, dann sei doch so nett und wechsel einfach die Straßenseite, ja. weil sie könnte sich vielleicht einfach unwohl fühlen.
Ja.
Trag was dazu bei, dass das Mädel sich nicht unwohl
Voll.
Fühlt.
Voll. Oder wenn du mitbekommst, dass dein Kumpel in der Disco irgendeine belästigt und die sagt
genau.
nein.
Ja.
Oder macht auch nur den Anschein, dass sie sich nicht wohl fühlt. Ja?
Richtig.
Dann geh hin und sag deinem Kumpel, hey, das ist nicht cool, lass ihr doch.
Genau.
So.
Eben. Und weil auch da denke ich mir, naja, jeder hat doch in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis auch weibliche Freunde oder Familienmitglieder. Ne? Und da möchte man das doch auch nicht, dass jemand mit deiner Schwester so umgeht oder sonst was. Also da ich, also als Mann meine ich jetzt, und oder mit deiner Partnerin vielleicht sogar auch. Und da frage ich mich dann schon, wieso sind wir da so festgefahren darin, Mädchen beizubringen, wie sie sich besser verhalten sollen, um nicht Opfer zu werden, anstatt Männern und jungen Männern und Jungs beizubringen, wie sie einfach viel netter mit sich und ihrer Umwelt umgehen können.
Ja. Und es lenkt ab von Richtig. Dem eigentlichen Problem. Und auch Männer haben vor Männern Angst.
Ja.
So, und dieser schöne Spruch, ja, das höre ich auch oft, wenn es dann darum geht, so keine Ahnung, in irgendwelchen Interviews oder so, ja, das wäre doch schön, wenn auch irgendwie hier ein bisschen die Rollenbilder ein bisschen hinterfragt werden und so ein bisschen gleichberechtigt, da kann man ja drüber sprechen. Das ist auch zum Beispiel, was in queeren Partnerschaften
Absolut.
Ist, nicht automatisch die Rollenbilder verteilt. Da muss man sich vorher drüber Gedanken machen. Also das heißt nicht, dass es da nicht auch konservative Rollenbilder gibt oder dass es da nicht auch zum Beispiel bei gleichgeschlechtlichen weiblichen Paaren nicht auch irgendwie toxische Männlichkeit gibt oder
ja,
so.
Ja.
Das gibt's auch, aber trotzdem müssen die Rollenbilder quasi in jeder Beziehung eigentlich neu verteilt werden.
Mhm.
Und das könnte man in Hetero-Beziehungen exakt genauso machen. Da ist es aber, glaube ich, leichter, dass man in so Rollen reinrutscht, weil man halt ja diese ja, alten Muster, die wir alle intus haben, wie wir vorhin schon besprochen haben, so dann wahrscheinlich eher rauskommen. Aber was da interessant ist, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dann oft so das Argument ist für Männer, ja, aber wir sind doch da, um die Frauen zu beschützen. Und dann fragst du, ja, vor wem?
Richtig.
Ja, vor Männern. Ja, aber wenn es doch keinen Mann gibt, der gefährlich ist und Gewalt ausübt,
Richtig.
Dann musst du auch niemanden beschützen. Du darfst auch einfach nur da sein, als der Mensch, der du bist, Und einfach mit deiner Partnerin zusammen sein, so auf Augenhöhe ein bisschen, weißt du, so ganz cool. Und da können wir mal drüber reden und vielleicht hast du ja auch irgendwie, vielleicht hat die ja auch Lust, irgendwie arbeiten zu gehen und vielleicht hast du auch Lust, ein bisschen mehr daheim zu sein. Gibt's ja auch, vielleicht hast du, also weißt du, das wird es allen ein bisschen einfacher machen.
Und das gibt es ja teilweise auch. Es gibt ja auch wirklich Konstruktionen, Familienkonstruktionen oder Konstellationen oder auch Männer, die sich da viel mehr in die Verantwortung nehmen, die da wirklich bewusst Vorreiter eigentlich sind. Und das ist ja schon ein Anfang, aber wir freuen uns über diese Kleinigkeiten so sehr. Das gehört eigentlich schon längst einfach mal ganz normal auf den Tisch.
Ja, voll.
Aber da ist auch bei uns schon politisch das alles ein bisschen, gewollt, vielleicht gelenkt, ja, weil die Frau, wenn sie das Kind austrägt, ist sie erstmal raus aus der Berufswelt. Ja. Sie ist erstmal raus aus dem normalen Alltag. Sie ist diejenige, die zurücktritt, die dann auch, wenn es ums Einzahlen in die Rentenkasse geht oder sonst was, erstmal diese Nachteile erlebt. Während der Mann ganz normal, für ihn bleibt eigentlich auf dem Papier erstmal alles unverändert und hart auf hart eigentlich auch, wenn es dann darum geht, dass er seinen Tagesablauf ganz normal weiterführen kann.
Und wenn es zu einer Trennung käme, dann ist die Frau finanziell schlechter dran, weil sie zu Hause geblieben ist, wo aber auch schon wieder davor eigentlich ein strukturelles Problem besteht, weil in den meisten Fällen ist es halt immer noch so, dass Männer mehr verdienen als Frauen.
Genau.
Aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, bei Partnern, natürlich macht das Sinn, dass der Partner weiter Vollzeit oder Partnerin weiter Vollzeit arbeiten geht, die mehr verdient. Weil das muss man sich auch leisten können.
Richtig.
Mit Kindern und so heutzutage, das muss man schon sagen. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle, dass da schon die Ungleichheit anfängt, dass es dann nachher die Rollenbilder aufzulösen. Und selbst wenn du jetzt einen männlichen Partner hättest, der sagt, boah, eigentlich würde ich viel lieber zu Hause bleiben, 2 Jahre Elternzeit oder so, dass es oft halt finanziell überhaupt gar nicht drin ist.
Richtig. Und da ist unsere Regierung in der Pflicht.
Absolut.
Die müssen Programme schaffen. Ja klar, jetzt gibt es hier so ein bisschen Elternzeit und so weiter, aber
Auch wir als WählerInnen, weil, und das ist nämlich auch noch sowas, was mich dann immer ein bisschen aufregt, dass manche Leute sich nicht so bewusst machen, dass, wo ich mein Kreuzchen mache, ich kann mitbestimmen. Mhm. Alle paar Jahre zwar nur, aber kann ich.
Ja.
Und es ist von jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen von uns die Verantwortung, sich genau damit zu befassen, was ist mir eigentlich wichtig, was betrifft mich und andere, so, was ist mir wichtig, wie möchte ich leben, wie sollen die Gesetze sein und dann das Kreuzchen zu setzen und nicht einfach dasselbe anzukreuzen, was meine Familie irgendwer schon lange keine Gedanken machen, weil ich brauche mich nicht beschweren, wenn ich das ankreuze und dann das bekomme, was ich gewählt habe, so, das ist das eine. Und was mir aber auch noch eingefallen ist, nochmal kurz zurück, ist, wie das in unserer Gesellschaft bewertet wird. Jetzt mal Thema nochmal Kinder und Eltern sein. Mhm. Was ein Vater macht und was eine Mutter macht. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Beispiel, der Papa, sagen wir jetzt mal so, der klassische Fall, der Vater geht Vollzeit arbeiten und die Mutter hat das Kind auf die Welt gebracht und ist erstmal zu Hause.
Mhm.
Und am Wochenende geht der Papa mit dem Kinderwagen irgendwie durch den Park mit dem Baby.
Mhm.
Was für ein toller Mann, der kümmert sich. Was für ein toller Papa.
Bild. Offensichtlich, schon wieder gelobt,
offensichtlich überhaupt nicht selbstverständlich.
Ja.
Der ist ein besonders toller Vater.
Ja.
So, die Mutter macht das halt jeden Tag. Klar. Das wird nicht mal wahrgenommen. Und vielleicht ist sie sogar noch, vielleicht telefoniert sie noch nebenher oder so, oder ist im Stress.
Im Gegenteil, würde die Frau jetzt einmal das Kind tatsächlich abgeben, weil sie am Wochenende unterwegs sein will, dann würde man ihr sagen, sie ist eine schlechte Mutter.
Schlechte Mutter, wieso gibt es das Kind?
Aber wenn der Vater einmal das am Wochenende macht, ist der Superdad.
Voll, oder auch bei den PolitikerInnen, was auch so offensichtlich so, es gibt ja ganz viele Politiker, Politikerinnen, die Kinder haben.
Mhm.
So, Friedrich Merz wurde noch kein einziges Mal gefragt, gut, er hat jetzt auch erwachsene Kinder, aber nehmen wir an, er hätte kleinere Kinder. Der wurde noch nie gefragt, ja, wann betreut jetzt die Kinder, aber Annalena Baerbock, die ehemalige Außenministerin, die wurde oft gefragt, so, ja, wie macht sie das jetzt eigentlich, wer betreut jetzt die Kinder? Die hatte auch einen Partner.
Das ist aber auch so eine, ja, das ist immer wieder bei den, also wir haben das ja vorhin schon angekündigt, deswegen hoffe ich, irritiert das jetzt alle, die zuhören, nicht, dass das eine Thema schon zum nächsten wieder rüberswappt und da kommen wir jetzt schon wieder zum nächsten Medien. Es ist, wenn man da mal so zusammenfasst, was zum Beispiel Reporter gewisse Männer oder Frauen, egal ob jetzt im politischen Level oder irgendwelche Celebrities, egal was, ne, es kann ja auch Sportler sein oder so, die kriegen viel mehr, Frauen kriegen viel mehr in die Richtung dämliche Fragen gestellt.
Stimmt. Ja? Bei SportlerInnen, das ist richtig
extrem.
Krass.
Extrem.
Ja.
Und teilweise auch echt belästigende Fragen. Und wenn die Frau dann aber irgendwie entsprechend reagieren würde, dann würde man sie auch wieder als Zicke abstempeln.
Ja, wieso ist sie denn so zickig? Hat die ihre Tage? Genau, was für eine Drama-Queen?
Genau, das sind die Antworten. Die haben wir alle schon gehört.
Ja.
Und das finde ich eigentlich das Schlimme. Also Medien haben da sehr viel Power.
Das stimmt.
Und super viel Möglichkeit, solches Gedankengut zu festigen.
Ja.
Und das macht was mit der Gesellschaft. Ja. Und das ärgert mich teilweise. Also wirklich, wenn ich solche Interviews teilweise sehe, was Frauen, auch zum Beispiel Schauspielerinnen, wenn man da so ab und zu mal Interesse hat und solche Sachen anschaut, ich mache das gern. Also wenn ich dann so sehe, was Männer für wirklich anspruchsvolle Fragen kriegen, teilweise auch technische, ja, so Sachen über den Film und die Regie und was weiß ich. Und dann kriegt die Frau dann so eine dämliche Frage, wie lange hast du welche Diät gemacht, um in dieses Kostüm reinzupassen?
Ja.
Ja, danke auch.
Ja, voll.
Die Frau macht gerade irgendwie, dreht den Film ihres Lebens und die Leistung ihres Lebens. Und das Einzige, was die dazu gestellt, als Frage gestellt bekommt, ist, welche Diät sie gemacht hat.
Ja, ist oft sehr aufs Aussehen bezogen und jetzt habe ich es gerade nachgegoogelt, wie dieser Test heißt. Es gibt ja den sogenannten Bechdel-Wallace-Test für Filme und Serien und der besagt, also da wird getestet, wie hoch ist der Sprechanteil von weiblichen Figuren und von männlichen Figuren. Und ich meine, dass, also der Bechdel-Test ist bestanden, wenn mindestens zwei Frauenfiguren mit Namen, also sie müssen Namen haben, nicht Frau 1 und Frau 2, die miteinander sprechen und deren Gespräch sich nicht nur um Männer dreht, dann ist der Bechdel-Test bestanden, sozusagen.
So. Krass, gibt's.
Und tatsächlich bestehen die allermeisten Filme den Test nicht.
Surprise.
Hier steht eine Studie, die 1200 beliebte Filme von 1980 bis 2019 analysierte, stellte fest, dass nur 50% den Bechdel-Test bestehen. Und das ist übrigens unabhängig davon, ob die Hauptfigur eine Frau ist.
Hm.
Was wirklich sehr interessant ist. Und ich habe letztens auch, also das muss ich echt sagen, also ich war im Kino und wir wollten eigentlich was anderes anschauen, dann mussten wir umswitchen und haben dann Mission Impossible, den letzten Teil, angeschaut.
Mhm.
Also, so was Schlechtes habe ich ja selten gesehen und das war wirklich so hart Klischee. Also es gab natürlich die klassische Frau in dem Film, die ja sogar irgendwie auch irgendwie so fast schon geheimagentinnenmäßig war. Also eigentlich sollte die, glaube ich, stark sein. Aber am Ende musste die gerettet werden. Die hatte eigentlich keine guten Ideen und die Männer haben voll alles drauf gehabt und so. Und dann dachte ich mir so, boah, krass. Also hätte wirklich, der hätte auch von 1990 sein können, der Film. Also nichts passiert bei Mission Impossible in den letzten 30 Jahren. Sorry für alle, die die Filmreihe mögen, aber ich hab's. Also ich wollte eigentlich nach einer halben Stunde aus dem Kino gehen. Das waren die längsten irgendwie 2 Stunden, 50 Minuten meines Lebens.
Oh,
also ganz, ganz schlimm.
Aber da habe ich auch eine witzige Story, interessante Story. Reese Witherspoon, kennen wir ja. Die hat auch, als sie irgendeinen Preis mal bekommen hat, auch so eine Rede gehalten und hat dann auch gesagt, dass sie das total nervt, dass in all den wichtigen Filmen, wo Frauen, die Darstellerinnen, also ihren Text dann aufsagen, in irgendeiner richtig krassen apokalyptischen Krisensituation, was auch immer, siehst du den Mann und die Frau und natürlich fragt die Frau den Mann, was machen wir jetzt?
Ja, stimmt.
Und es ist immer so die hilflose Frau und der Mann muss sagen, wo es lang geht, wie der Hase läuft und was man jetzt tut in dieser Krisensituation. Und sie sagt dann so, habt ihr einmal im echten Leben gesehen, dass wenn irgendwas zu Hause oder sonst wo irgendwas total schief läuft, dass die Frau den Mann dann fragt, was machen wir jetzt?
Nee.
Die Frau ist eigentlich immer die Krisenmanagerin in der Familie. Die Frau ist das, die alles zusammenhält und irgendwie hinkriegt, ja. Und das ist eigentlich schon interessant, was auch in der Filmbranche da teilweise suggeriert wird. Das Rollenbild wieder.
Ja.
Klar, wir sind physisch vielleicht schon die schwacheren Wesen mit Ausnahmen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns diese Rolle hingeben müssen, dass wir das schwächere Geschlecht per se sind.
Wir sind als Menschen evolutionär ja sowieso nicht hier hingekommen, weil wir im Vergleich in der Tierwelt irgendwie robuster werden. Wir sind eigentlich sehr, sehr fragile Wesen. Also egal welche Menschen, im Vergleich jetzt zu, was weiß ich, so eine Bettwanze, die braucht ein Jahr lang keinen Sauerstoff. Wusstet ihr das? Und die lebt immer noch. Weißt du, wie lange wir das schaffen? Nicht lang. Also irgendwie, was weiß ich, selbst Apnoe-Taucher schafft es nicht mal eine Stunde oder so. Tot. Das war's dann. Und wir haben es so weit geschafft, weil wir miteinander zusammengearbeitet haben, weil wir kooperieren können, weil wir kreativ sind und Werkzeuge bauen. Ohne das, wir wären ja komplett aufgeschmissen. Mhm. Wir hätten kein einziges Haus in diesem, wir wären schon lange erfroren, wir haben ja nicht mal Fell. Also wir sind eigentlich wirklich, wir hätten ja ohne Zahnarzt nicht mal noch Zähne in unserem Alter. Also es ist wirklich, eigentlich sind wir ja körperlich alle nicht so robust. Und deswegen ja voll, das also macht eigentlich für unser Zusammenleben in der Gesellschaft überhaupt gar keinen Unterschied, ob jetzt manche mehr Muskeln haben als andere. Also sichert dein Überleben hier nicht.
Und ich bin fest davon überzeugt, dass Frauen in der Gesellschaft viel mehr Harmonie reinbringen könnten, wenn wir die ganzen Krisentöpfe mal so bei uns in der Welt anschauen. Mhm. Man sagt immer, wo zum Beispiel gerade auch die Wahlen in Amerika ja waren, Trump und Harris, ja, da hat man bei der Harris noch eben ihre Hormone und dass sie nicht richtig entscheiden konnte, in Krisenlagen in Frage gestellt, alles. Aber das stimmt doch überhaupt
jetzt
gar
nicht. Jetzt haben wir den hysterischen Präsidenten in der USA, den es jemals gab.
Und jetzt schau dir mal an, die Welt wird in großen Ländern, wird das nur von Männern regiert. Und schau mal, wo wir uns befinden. Ich würde sagen, also wir sind in einer der schwersten Krisen, die wir aus unseren Generationen überhaupt kennen.
Absolut.
Und es gibt aber positive Beispiele, wo wirklich Frauen in der Regierung ausschließlich waren. Und das war in Finnland. Mhm. Und das ist auch, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr war es, 2023, als das Land, das lebenswerteste Land gekürt worden, was die Harmonie im Land angeht. Mhm. Und surprise, ruled by women.
Ja.
Ja, und das wundert mich eigentlich nicht.
Nee, wundert mich auch überhaupt
und
nicht.
Und ich glaube schon, dass, und nochmal, auch um das aufzugreifen, es ist nicht so, dass jetzt Männer hier die Schlechten sind. Nein, wir brauchen einander. Aber das ist eben halt auch andersrum. Also Männer müssen auch begreifen, dass wir wichtig sind. Wir sind 49% dieser Gesellschaft weltweit. Und man kann uns nicht einfach ausradieren und wegblenden, als würde es uns nicht geben. Und da muss ich viel einfach in den Köpfen auch tun, auf beiden Seiten.
Voll. Und also auch diese, also es gibt halt einfach keine, also das ist, patriarchale Strukturen sind einfach erfunden.
Ja.
Punkt. Das ist erfunden, damit manche, und zwar Männer, Privilegien haben, und Privilegien kannst du nur haben, wenn andere die nicht haben. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Leute, die Privilegien haben, möchten die natürlich nicht hergeben.
Ja,
aber wenn du die hergibst und alle gleichberechtigt sind, dann hast du die ja auch nicht mehr. Das heißt, dann hast du vielleicht keinen Vorteil, wenn du dich irgendwo bei einem Job bewirbst und eine Frau kommt und die ist besser als du, dann
weißt du... Aber das ist so eng gedacht, oder? Wir haben doch einen riesengroßen Vorteil im Allgemeinen, wenn man das große ganze Bild ansieht, wenn doch die Frau genauso viel Geld mit nach Hause bringt.
Ja, das ist das Logische. Ja,
also das ist so, oder wenn die Frau genauso Zugang zu Bildung hat und mit ihr auf Augenhöhe über Problemlösungen sprechen kann, wenn es um irgendwie, keine Ahnung, Finanzen oder Hauszahlen oder was auch immer, was halt so einen bewegt, geht, oder auch um Erziehungsfragen und so weiter. Und das finde ich manchmal wirklich schade, wenn ja auch wir Frauen uns schon so an dieses Devote irgendwie gewöhnt haben, um einfach...
Wir haben jahrhundertelang oder zumindest jahrhundertelang das mitgegeben bekommen. Und es gibt auch nachweislich, auch Traumata werden weitergegeben und unsere Gene verändern sich dadurch.
Ja.
Das heißt, ein Teil davon ist in unseren Genen, aber es ist auch wieder veränderbar. Also nichts ist ja fest und alles entwickelt sich immer weiter. Deswegen, wir können es ändern, wir können es uns bewusst machen. Und ich denke mir halt so, das Einzige, wie ich mir erklären kann, weil tatsächlich wäre eine Gleichberechtigung für alle gut, wie du es jetzt auch schon echt ein paar Mal unterstrichen hast. Ich kann mir das nur so erklären, dass da so ein sozusagen Widerstand dagegen ist von vielen Männern, aber auch von manchen Frauen, dass das irgendwas mit der Identität zu tun haben muss. Also, dass wir gelernt haben, das ist meine Identität, dazu gehören diese Indikatoren. Und wenn die wegfallen, dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin.
Mhm.
Große Krise. Kann auf keinen Fall riskiert werden. Also ist es eigentlich halt ein psychologisches Problem, das wir hier haben, und das ist ja nicht logisch und das ist auch nicht rational eigentlich erklärbar. Und dann gibt es ja diese ganzen Geschichten, die dann irgendwie erzählt werden, damals die Jäger und Sammler und bei den Wikingern und so, das ist auch schon längst widerlegt worden. Ja, männliche Archäologen sind hingegangen und haben männliche Schlussfolgerungen gezogen aus der männlichen Brille. Alle Geschichtsbücher sind aus der männlichen Perspektive geschrieben, da war keine 50-50-Beteiligung. Also unsere ganze Geschichte, auch alles, was wir gelernt haben, ist aus der männlichen Perspektive geschrieben, weil Frauen gar keine Bücher geschrieben haben, weil Frauen nicht studieren durften, weil Frauen keine Biologen, Archäologen.
Die gab es tatsächlich.
Und die gab es. Und die sind unsichtbar gemacht worden.
Genau. Wurden einfach ausradiert aus der Geschichte.
Genau.
Auch wenn es um Katholiken zum Beispiel geht. Es gab da auch Frauen, die gelehrt haben und die sogar wichtige Persönlichkeiten gelehrt haben früher. Die wurden einfach aus den Büchern ausradiert, weil ja, der Mann dann irgendwann festgestellt hat, oh, das könnte ja eine Bedrohung sein für meine Privilegien.
Genau.
Und wie du sagst, es geht ja auch über Generationen hinweg. Selbst wenn das etwas ist, was deine Großeltern erlebt haben, du nicht mal einen direkten Bezug dazu hast, aber das geht genetisch tatsächlich über.
Ja.
Und ohne, dass du einen direkten Bezug dazu hattest.
Ja.
Und das ist schon ziemlich spannend eigentlich, wenn man sich das Ganze mal so im Großen und Ganzen anschaut.
Voll.
Aber umso wichtiger ist es eben, dass es sichtbar wird.
Ja.
Dass wir alle nicht so die Augen davor verschließen und schon fast ignorant eigentlich. Was ich nicht wahrnehme, kann nicht da sein, so auf die Art. Ja, und da gehört es einfach schon im Kleinen anzufangen. Das heißt, dass man Podcast drüber aufnimmt oder eben wie das Mädel, das da versucht, eine Petition zu erwirken.
Ja, oder dass man sich mit seinen Freunden und Freundinnen drüber unterhält, dass man drüber diskutiert. Ich hatte es auch vorher, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, kurz erzählt, dass ich mich mit dem Mann von der Freundin öfter über solche Themen unterhalte und wir da oft nicht auf denselben Nenner kommen, trotzdem uns aber immer wieder drüber unterhalten, auch wenn es manchmal ein bisschen hitzig wird, aber ist dann auch okay, also es bleibt respektvoll. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man nicht aufhört, drüber zu reden, nur weil es nicht immer angenehm ist.
Absolut. Und das fängt eben gerade bei so einem Abendessen am Küchentisch oder so an, im Freundeskreis, in der Familie. Aber es geht eben dann auch in die Instanz, dass man wirklich sagt, so, ich muss da jetzt auch vielleicht in irgendeiner Form öffentlich an manche Themen rangehen. Oder auch an dieses Thema insbesondere. Ich denke, dass das auf lange Sicht hin deutlich mehr verändern kann als Ignoranz. Ich glaube, Ignoranz ist so ziemlich das Schlimmste, egal in welchem Themenfeld, dass man an den Tag legen kann.
Ja,
weil oder man macht sich selber damit verantwortlich oder schuldig.
Genau, Ignoranz und auch dieses zu relativieren und Verantwortung abzugeben. So zu tun, als hätte es mit einem selbst ja nichts zu tun. Weil es hat mit uns allen was zu tun.
Richtig.
Egal, ob wir Gewalt ausüben oder ob wir Gewalt erleben oder ob wir es bezeugen. Es ist eigentlich egal, wir haben alle was damit zu tun und es betrifft uns auch alle. Und ich glaube, das ist so ein großer Fehler, da können wir auch wieder den Bogen spannen zu queeren Themen, zu Themen, die mit Rassismus zu tun haben. Es hat immer mit uns allen was zu tun.
Absolut.
So, und
und ich denke, dass da noch ganz viele Deckel sind, die wir noch lüpfen werden.
Ja.
Die Themenbereiche hören da gar nicht auf.
Ja.
Und auch kann man die gar nicht so ganz voneinander trennen.
Ja.
Die haben irgendwie zwangsläufig miteinander, hängen die zusammen und haben da auch was zu tun miteinander. Und das macht die Sache sehr komplex.
Mhm.
Und das macht sie sehr verwebt, ineinander verflochten. Da kannst du gar nicht so einfach so ein 0815-Schema einfach aus der Tasche packen und sagen, so machen wir das jetzt.
Genau.
Das funktioniert nicht.
Es gibt keine einfache Lösung für komplexe Probleme.
Richtig.
Es gibt nur komplexe Lösungen für komplexe Probleme. Und ich glaube, das ist so das Grundding, warum es so schwierig ist, weil Menschen mögen das nicht so gern, wenn es komplex ist und man sich dann hinsetzen muss und nicht sagen kann, ah ja gut, dann machen wir jetzt das und dann passt alles.
Ja, und sich aktiv damit auseinanderzusetzen, das und Ding beim Namen zu nennen.
Beim Namen nennen, Verantwortung übernehmen, auch wenn man selbst zu der Gruppe gehört. Das heißt ja noch lange nicht, dass du damit gemeint bist, aber du selbst kannst dich ja fragen, wie verhalte ich mich dann in so Situationen und nicht nur übe ich Gewalt aus, sondern auch lasse ich es zu, wenn das ein Kumpel macht oder wenn irgendeiner, den ich beobachte, das macht und ich mache nichts oder ich sage nichts.
Und die Schweizer sind da uns schon wieder, wie immer eigentlich, so eine kleine Nasenspitze voraus. Die jungen Männer dort haben da schon eine Initiative gegründet tatsächlich, wo es genau um das geht, dass sich junge Männer mehr in die Verantwortung nehmen wollen und genau solche Themenfelder auch ansprechen. Mhm. Also auch Courage zu zeigen und
und einfach Verantwortung. Weil ich finde es eigentlich, weil das ist, also es gibt auch in München fürs Oktoberfest gibt es eine Initiative, die heißt Wiesn-Gentlemen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, von einem sozialen Träger, der Kontrops heißt. Und das ist ein Aufklärungsprojekt, das auch schon in den Wochen vor der Wiesn-Stadt. Die gehen auch, ich weiß nicht, ob die auch an Schulen gehen, aber ich dachte schon, aber die sind auch auf der Wiesn unterwegs und sprechen gezielt Männer an. Die haben dann auch so Buttons dabei, wo Wiesn-Gentleman draufsteht und sprechen dann über Konsens und so weiter. Weil vor allem natürlich Oktoberfest, aber auch andere Festivals oder Orte, wo viel gefeiert und ja, vor allem klar. Alkohol und vielleicht auch andere Drogen konsumiert werden. Da kommt es halt natürlich vermehrt zu Übergriffen, gegen, also vor allem gegen Frauen, aber auch Männer auf Männer, also eigentlich hauptsächlich von Männern ausgeübt. Und da wird genau auch das Thema angesprochen. Wie verhalte ich mich als Mann in Situationen gegenüber Frauen, aber auch gegenüber anderen Männern oder auch, wenn ich was beobachte?
Es gibt ja auch diese Awareness-Teams und so. Genau. Finde ich echt mega cool. Wahrscheinlich hätten das unsere Väter damals nie und nimmer an sowas gedacht. Und ich finde es gut, dass das
vielleicht auch lächerlich gefunden.
Genau. Und auch abgeschwatzt, brauchen wir nicht sowas. Ja. Von daher, ich finde es gut, dass es durchaus Hoffnung gibt in dem Bereich. Und das lässt das Ganze dann auch wieder nicht mehr in so einem ganz düsteren, dunklen Licht irgendwie stehen, sondern da ist Hoffnung und Luft nach oben, aber da ist auch Hoffnung da, dass ja vor allem die Generation, die jetzt so gerade auch ganz anders aufwachsen, auch gewillt sind, da irgendwie dieses Rollenmodell zu verändern oder auch unsere Wahrnehmung in manchen Dingen da oder die Perspektive zu wechseln. Und es fängt mit einfachen Dingen an, wie Sprache, was wir vorhin schon angesprochen haben. Selbst wenn man die Überschrift in der Zeitung verändern würde zu diesem Thema, würde das schon ein Anfang sein, um die Perspektive zu ändern und es sichtbarer zu machen. Also wenn wir wieder ganz zurückkommen, um was es eigentlich geht, ist die Gewalt, die eigentlich jeder von uns kennt, die überall um uns herum existiert, sichtbar zu machen und zu akzeptieren, dass es die gibt. Und nicht nur zu akzeptieren, sondern auch die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, so und jetzt...
Sich bewusst machen, die gibt's. Genau. Und wir müssen was unternehmen.
Richtig.
Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben noch, also ich habe auch währenddessen ging dir bestimmt genauso noch 1000 andere Gedanken dazu. Ja. Und ich glaube, wahrscheinlich könnten wir jetzt hier noch easy auch 4-5 Stunden einfach weiterreden und immer noch längst nicht fertig sein. Ja. Aber vielleicht machen wir auch einfach noch mal eine Folge dazu, wenn du magst.
Gern.
Genau, ich fand es voll schön, dass wir uns drüber unterhalten haben. Also klar, das Thema ist heavy und ernst und so, aber das war auf jeden Fall ein wichtiges Gespräch, habe ich das Gefühl. Und
ist auch ein bewegendes Thema. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwie darum jetzt ging, irgendwie eine Gruppe hier schlecht zu reden oder so, sondern einfach ein bisschen mehr bewusster mit dem Thema umzugehen und sich da einfach viel mehr vielleicht auch mit dem Thema mal selber auseinanderzusetzen. Von daher hat mir das jetzt auch echt mega gefallen. Wir haben so oft jetzt Gespräche gehabt und immer gesagt, Mann, das sollten wir doch echt mal aufnehmen oder so. Jetzt haben wir es gemacht. Jetzt ist das Ding im Kasten. Richtig cool.
Voll gut. Der erste Stein ist gesetzt. Ja gut, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielleicht bis zur nächsten Folge zu
dem
und ähnlichen Themen.
Yes.
Bis dann.
Tschüssi.